Jetzt sind wir hier im Livestream, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Und mein Name ist Kollontai. Und jetzt haben wir einen Interviewpartner vor Ort. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen.
Hallo, ich bin Caro, Pronomen sie, ihr. Und ich bin vom Bündnis Tester den Hahn abdrehen. Ich bin jetzt hier auf der Wasserkonferenz, weil mich das Thema natürlich mega doll beschäftigt. Ich war auch in der Wasserbesetzung im letzten Jahr stark aktiv und bin jetzt sehr interessiert einfach an der Vernetzung, die es hier weiter gibt.
Super, danke dir. Ich sitze heute auch nicht alleine hier. Ich sitze noch mit einem Genossen hier vom Radio Nordpol, mit Mr. Pinguin, der auch bekannt ist bestimmt. Und wir wollen uns jetzt auch ein bisschen über letztes Jahr unterhalten, über Tesla stoppen, was da überhaupt genau passiert ist. Aber gerade unsere erste Frage war so ein bisschen aktuell die Lage. Heute Morgen habe ich in den Radios nochmal gehört, dass in den USA und weltweit, global, viele Menschen ihre Teslas abgeben, austauschen gegen andere Wagen und alle gegen Elon Musk quasi und gegen diesen Faschismus irgendwie jetzt sind. Was sagt ihr dazu gegen diesen Massenaustausch von Tesla?
Also wir können das Bündnis oder die Bewegung Tesla Takedown, wie sie ja in den USA schon sehr viel stattfindet, aber auch in einzelnen europäischen Ländern schon, nur sehr begrüßen. Wir freuen uns natürlich ultra darüber zu sehen, okay, Leute, treibt es auf die Straße, Leute, nehmen das ernst. Wir haben natürlich schon länger gesehen, dass Elon Musk faschistisches Gedankengut inne hat und irgendwie auf X der Plattformen, die ihm ja auch selbst irgendwie gehört, Hetze gegen geflüchtete Menschen betreibt und ganz offen rechtsextreme und faschistische Parteien dort unterstützt. Und als wir so angefangen haben, auch mit der Bündnisarbeit, war das aber noch ein bisschen anders, die Stimmung. Da galt Elon Musk noch als der große Visionär und in Brandenburg wird jetzt endlich mal was gebaut und irgendwie die grüne Technologie wird hier nach vorne getrieben. Und das ist natürlich sehr begrüßenswert, dass die Leute halt sehen, es gibt ein massives Problem mit Elon Musk, dass man mit Tesla einfach ganz klar eine rechte weltweite Bewegung unterstützt, weil Elon Musk hat massiv viel Geld und pumpt das natürlich auch in faschistische Projekte rein. Und deswegen begrüßen wir das sehr. Und was ich aber schon noch dazu sagen möchte, ist, dass natürlich eine sehr breite Bewegung ist und die jetzt Tesla den Hahn abdrehen, zum Beispiel sehr den Fokus ja auf Wasser haben und da natürlich nochmal einfach andere Themen mit reinbringen, andere Schwerpunkte, auch andere Positionen bezüglich einer grundsätzlichen Kritik an E-Autos oder auch Großkonzernen. Genau, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass so eine breite Bewegung aufgebaut ist.
Ja, auch Mr. Pinguin, schön jetzt auch endlich da zu sein. Muss noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht fangen wir ein bisschen mit den Hard Facts mal an, weil nicht alles unbedingt alles in Brandenburg und Grünheide mitbekommen haben. Eine sogenannte Gigafabrik oder Factory. Seit wann gibt es sie überhaupt und wie groß ist das? Und ein Thema war oder ist noch immer irgendwie ein Ausbau dieser Fabrik?
Genau, 2019 wurden die Pläne bekannt gegeben von der Brandenburger Landesregierung. SPD geführt damals und heute auch wieder. Und genau, eigentlich hat sich ziemlich schnell schon dann auch Widerstand in der lokalen Gemeinde dort in Grünheide und auch in Erkner gezeigt. Und die Bürgerinitiative Grünheide hat sich gegründet, weil diese Factory auf ein Gebiet gebaut werden sollte oder dann auch gebaut wurde, im 2020 wurde angefangen, wo nicht zum einen ein Wald steht, sondern zum anderen auch ein Trinkwasserschutzgebiet ist. Und Brandenburg ist eine der trockensten Regionen Deutschlands. Und Trinkwasserschutzgebiet, das ist einfach eine massive Gefährdung, wenn da so eine Fabrik steht, wo dann nämlich im Laufe der Zeit auch noch eine Batteriefabrik gebaut wurde. Das ist jetzt auch der Plan, das noch weiter auszubauen. Und da wird einfach mit extrem gefährlichen Chemikalien gearbeitet, die natürlich dieses Trinkwasserschutzgebiet gefährden. Also wir haben einen Sandboden in Grünheide, in Brandenburg generell. Das heißt, Schadstoffe, die austreten bei Unfällen, die es massiv schon gab, auf dieser Baustelle und auch jetzt heutzutage noch, die treten relativ einfach ins Grundwasser. Und die Folgen davon können wir natürlich erst in ein paar Jahren richtig gut absehen, aber auch jetzt lässt sich halt schon sehen, dass die Schadstoffe schon im Grundwasser ankommen. Das leitet auch zu viel Schadstoffe ins Abwasser ein, als eigentlich erlaubt. Und natürlich verbraucht Tesla auch immens viel Wasser. Und genau, wir haben jetzt eine Ausbaustufe, die eigentlich noch in den Ursprungsplänen vervierfacht werden soll. Das ist natürlich absurd, gerade wenn man sich die Verkaufszahlen jetzt gerade ansieht. An diesen Vervierfachungen wird erstmal nicht festgehalten. Was allerdings gebaut werden soll, ist ein Güterbahnhof direkt neben der Fabrik. Dort steht auch jetzt noch ein Wald, beziehungsweise der Wald wurde schon angefangen zu roden, obwohl das Gebiet noch nicht zu Tesla gehört, sondern nur eine Baustraße wird dort gerade gebaut, auch im Namen der Deutschen Bahn und anderen Bauunternehmen. Genau, und dagegen hat sich dann halt im letzten Jahr eine Waldbesetzung formiert, die leider auch im letzten Jahr dann schon geräumt wurde, nach 9 Monaten fanden wir immerhin da. Genau, also die Problematik ist groß. Ich habe auch noch mehr Kritikpunkte an Tesla und an diesem Standort dort in Grünheide, aber ich mache hier erstmal einen Punkt.
Ja, mich würde vielleicht auch nochmal ein bisschen interessieren, du hast ja eben auch nochmal erzählt, also den Hintergrund nochmal kurz, wie es dazu kam, aber mich würde wirklich mal interessieren, weil die Klimabewegung ja vorher gar nicht so in diesem Bereich, also gerade jetzt, wenn wir im Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen, im Raum, wie Ende Gelände und Co., die haben sich ja eher mit anderen Themen wie LNG und so weiter beschäftigt. Wie ist es überhaupt dazu entstanden? Also was hat euch inspiriert, jetzt auch nochmal zum Thema Wasser zu gehen? Also, weil in Frankreich gibt es ja diese Kämpfe schon länger, auch nochmal ganz anders, würde ich sagen, wo mit Bauern und Co. und so weiter zusammengekämpft wird.
Also für uns jetzt lokal als Brandenburgerin und Berlinerin war einfach dieser Kampf in Tesla halt um Tesla direkt vor der Haustür. Und wenn man sich jetzt die jüngste Historie der Klimabewegung anschaut, war natürlich auch Braunkohleabbau sehr großes Thema. Und auch dort ist Wasser eigentlich ein Riesenthema, weil dort ja das Grundwasser höher steht, als diese massiven Gruben tief sind und abgepumpt werden muss und Schadstoffe im Grundwasser sind und so weiter und so fort. Das sind auch alles Themen, die eigentlich das Wasser sehr groß betreffen, die, würde ich sagen, aber nicht so im Vordergrund standen, die aber jetzt auch sehr doll wieder auf die Tagesordnung kommen, wenn es nämlich darum geht, dass diese Braunkohletagebau wieder geflutet werden sollen. Ja, ich glaube, dass wir zum einen natürlich inspiriert waren durch Bewegungen, wie es zum Beispiel mit den Soulèvements de la Terre in Frankreich gab, dass wir zum anderen aber auch gesehen haben, okay, international ist das Thema Wasser auch schon länger auf der Tagesordnung. Wasserprivatisierung durch so Großkonzerne wie Nestle und aber auch, wenn man jetzt auch unsere lokalen Kämpfe anschaut, die sind halt auch verknüpft mit anderen globalen Kämpfen weltweit, wie zum Beispiel der Kampf gegen Lithiumabbau in einem Lithiumdreieck, sagt man so, was so in größtenteils in Chile, aber auch in Bolivien liegt. Und dort halt auch Wasser eine Riesenproblematik ist bei diesem Abbau. Und genau, wir haben uns lokal für diesen Kampf entschieden, weil der vor unserer Haustür ist und uns dann für die Fokussierung auf Wasser entschieden, weil wir einfach gesehen haben, es ist global ein mega wichtiges Thema. Es ist ein verbindendes Thema. Es ist das Thema, was die Leute lokal, aber auch am meisten beschäftigt und auch den Leuten Angst macht. Es ist was, was die Leute ganz real betrifft, indem sie halt sehen, okay, es steht im Raum, dass mir mein Trinkwasser täglich gekürzt wird, währenddessen Tesla hier mega viel verbrauchen kann. Oder wir aber halt auch sowas sehen wie eine Flutkatastrophe, wie wir sie im Ahrtal hatten, die halt eine zerstörerische Wucht von Wasser hat und wo man halt auch sieht, okay, die Klimakrise ist halt ganz stark eine Wasserkrise. Wir sehen, wie sie sich durch Wasserkrisen ganz stark auf unseren Alltag auswirkt und in Zukunft noch mehr auswirken wird. Und das sehen wir als einen entscheidenden Moment, jetzt auch da einzusteigen und den Finger auch drauf zu zeigen und zu sagen, das sind Sachen, die wir uns anschauen müssen, wo wir Klimaanpassungsmaßnahmen stattfinden müssen, Hochwasserschutzgebiet und so weiter. Und aber auch Wasser kann ein ultra verbindendes Thema auch sein. Wasser hat auch was Schönes. Und Wasser ist ein Gut, was einfach unglaublich lebensnotwendig ist. Wasser ist Leben. Und ich glaube, das sind alles unglaublich viele wichtige Punkte, die uns begeistern für dieses Thema und wo wir einfach die Notwendigkeit sehen. Und ja, es ist auch natürlich so ein bisschen natürlich gewachsen. Und dann haben wir gesehen, okay, es gibt ganz viele Wasserkämpfe, aber wir müssen sie jetzt zusammenbringen. Und da gab es schon einzelne Treffen und jetzt halt die große Wasserkonferenz.
Ja, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkreter du so auseinanderfriemeln. Du hast es schon angesprochen, auf verschiedenen Ebenen habt ihr jetzt euch versucht zu organisieren. Einmal international mit anderen Kämpfen, wie den Aufständen der Erde, sich zu vernetzen. Von der Besetzung in Grünheide hast du gesprochen. Was war eigentlich da das Ziel und wie ist das eigentlich da zu Ende gegangen? Dann gab es auch einen Aktionstag, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht dazu nochmal was. Und dann gab es ein ganz, das hat es auch groß in die Presse geschafft, ein Bürgerbegehren gegen den Ausbau. Was ja so ein bisschen die Frage, wie läuft das mit der Zusammenarbeit mit so Bürgerinitiativen da vor Ort? Sind die eigentlich Teil von euch? Oder wie steht ihr da zu denen? Ja.
Okay, ich fange mal mit dem lokalen Kampf an und mache da so eine zeitliche Abwicklung. Genau, also ich hatte ja schon gesagt, 2019 war die Ankündigung der Factory, 2020 wurde dann angefangen mit dem Planen, richtig öffentlich, auch Planungsfeststellungsverfahren. Und dort hat sich die Bürgerinitiative Grünheide gegründet. Und die ist auch der Ausgangspunkt unserer Kämpfe hier, weil die sind nämlich die, die auf die Straße gegangen sind, erschwert natürlich durch Corona dann auch irgendwann, die aber dann auch versucht haben, mit verschiedenen Akteuren der Klimagerechtigkeitsbewegung in Verbindung zu kommen, die auf dem Verkehrswendekampf waren und Akteure ganz klar angesprochen haben und gesagt haben, hey, wir sind eine kleine Gruppe, die aber mega viel Energie hat und wir brauchen eure Unterstützung. Und daraus hat sich dann das Bündnis Tessa den Hahn abdrehen gegründet. Und in diesem Bündnis ist halt sowohl die Bürgerinitiative als auch so andere, so klassisch zivilgesellschaftliche Organisationen wie zum Beispiel den Wassertisch und die Wassertafel vertreten. Und dann so eher so klassische Akteure der Klimabewegung genau, die dann kam der Wald, die Waldbesetzung, die hat im Februar letzten Jahres gestartet und die hat diesen Wald besetzt, der für den Ausbau, für den Anschluss eines Güterbahnhofs gerodet werden soll. Mit dem klaren Ziel, diesen Wald zu erhalten, mit dem klaren Ziel, dieses Wasserschutzgebiet, was dann nämlich auch angegriffen wird dadurch, auch zu schützen. Und diese Besetzung hat über 9 Monate existiert und in dieser Zeit haben wir gerade am Anfang eine wirklich starke Unterstützung durch die AnwohnerInnen erlebt. Jeden Tag kamen Leute in den ersten 2 Monaten und haben von Kuchen über Materialspenden, über auch nur warme Worte oder Geld, alles vorbeigebracht. Das war wirklich unglaublich schön zu sehen. Genau. Und dann hat im Mai, haben die Aktionstage stattgefunden und auch das Camp. Das Camp war zur Vernetzung und genau, einfach verschiedene Kämpfe wurden dargestellt, die mit Wasser zu tun haben, internationale Kämpfe. Und dann gab es Aktionen, die auf das Gelände der Tesla Factory wollten, die Zufahrtsstraßen blockiert haben. Das ist natürlich auch dann groß in die Medien gekommen. Und ich würde sagen, was das Ganze so auszeichnet, ist, dass es alles schon sehr schön aufeinander abgestimmt war. Dass wir alles innerhalb dieses Bündnisses, in dem halt wirklich alle Akteure eigentlich vertreten waren, von der Bürgerinitiative bis irgendwie uns, bis dann zu der Waldbesetzung, wir alles abgestimmt haben. Natürlich hat man auch mal Uneinigkeiten oder so, aber das war trotzdem, bis heute ist es eine sehr harmonische Zusammenarbeit und jeder erfüllt halt auch so seine Rolle, erreicht seine Zielgruppen. Und jetzt gerade ist unser Thema zum Beispiel den neuen Vertrag, den Tesla und der Wasserverband Strausberg-Erkner abschließen wollen, dagegen zu protestieren, weil der Vertrag zum einen geheim ist, was ja bei so einer lebensnotwendigen Ressource wie Wasser eigentlich ein Skandal ist. Und zum Zweiten, wir aber aus so einzelnen Publikationen, aus Berichten von Journalistinnen wissen, dass der Vertrag zum größten Teil zugunsten von Tesla sein wird. Tesla vor den Privatkunden bevorzugen wird. Die Abwassergrenzwerte sollen nach oben getragen werden. Es soll eine praktische Unkündbarkeit dieses Vertrags geben, alles so Sachen, die wir bis jetzt schon wissen, die ja für uns diesen Vertrag von unserer Sicht aus unmöglich machen. Und dagegen tragen wir dann immer zu den Wasserverbandssitzungen unseren Protest und sind auch schon relativ weit gekommen. Der Vertrag ist immer noch in Aushandlung und das schon seit Dezember. Genau, das ist unser aktueller Punkt.
Weil du es gerade ansprichst, ne? Als bei der Eröffnung von der Gigafabrik war ja auch der Elon da und meinte so ein bisschen scherzhaft, ach, hier ist ja sowieso überall Regen und Zeit, ihr schreibt das selber auf eurer Homepage, zwischen Ende 2021 und September 2023 gab es schon 26 Umwelthavarien, 15.000 Liter Tauchbad in der Lackiererei, 13 Tonnen flüssiges Aluminium, Diesel ausgelaufen und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal, wie nehmt ihr das wahr? Hat sich da in der Bevölkerung und auch in der Politik nochmal ein Perspektivwechsel daraus jetzt ergeben oder ist das quasi noch immer so, ach ja, Wasser, das fällt ja vom Himmel?
Also der Bevölkerung war die Stimmung schon von Anfang an sehr kritisch. Genau, das hatte ich vorhin vergessen noch. Und zwar kurz vor der Waldbesetzung gab es nicht ein Volksentscheid, sondern ein Volksbegehren. Oder eine Bürgerbefragung. Eine Bürgerbefragung war das, so rum, genau. Also die Stimmung der BürgerInnen in Grünheide ist den Leuten natürlich, ist der Gemeinde präsent gewesen und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, na, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Wir machen jetzt mal eine Bürgerbefragung und gucken mal, ob die Leute wirklich so kritisch Tesla gegenüberstehen und haben gefragt, ob diese Erweiterung, gegen die sich auch die Waldbesetzung gerichtet hat, ob der die Leute zustimmen. Und diese, dazu gab es eine Abstimmung dann, eine Bürgerbefragung halt. Und 62% haben sich gegen diesen Ausbau ausgesprochen. Das heißt, die Bevölkerung sieht das Thema Wasser auf jeden Fall. Bei dieser Befragung ging es ganz stark bei den Leuten, mit denen wir in den Haustürgesprächen gesprochen haben, um das Thema Wasser. Aber die Politik, der ist die Ansiedlung von Tesla halt unglaublich wichtig. Die SPD hat damals regiert und regiert jetzt auch wieder. Sonst aus der jetzt lokalen Bevölkerung, aus der lokalen Politik von Grünheide, muss man dazu sagen, setzt leider nur die AfD der Tesla was gegenüber, aber natürlich mit keinen Gründen, die wir unterstützen würden, teilweise auch aus rassistischen Motiven gegenüber den ArbeiterInnen dort vor Ort. Ja, und auch natürlich sehr heuchlerisch, wenn sich dann irgendwie Alice Weidel später mit Elon Musk trifft. Genau, also die Politik ist sehr Tesla-freundlich. Und aber die BürgerInnen sind, zumindest was das Wasser angeht, auf jeden Fall sehr kritisch dort unterwegs und sind auch, einige sind auch auf jeden Fall offen uns gegenüber, auch wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen und so. Es ist natürlich auch ein bisschen ermüdend, weil dieser Kampf um Wasser natürlich schon so lang geht und die Leute wenig Transparenz haben und irgendwie das Gefühl haben, sie haben nicht immer den Hebel. Und trotzdem würde ich sagen, allein das, dass es jetzt zum Beispiel bei der Wasserverbandssitzung dieser Vertrag schon so lange in Diskussion ist, dass diese Aufbaustufen nicht alle so einfach stattfinden können. Das sind alles wichtige Erfolge, die schon erzielt wurden und wo die BürgerInnen aus Grünheide natürlich eine riesige Rolle gespielt haben.
Ja, danke erstmal für den ganzen Input. Also ich, für mich war das auf jeden Fall immer ganz spannend, von dir zu hören. Mich würde jetzt auch ein bisschen interessieren, also bezüglich der Zukunft, weil so was ich so gerade wahrnehme, ist so eine extreme Angst und viele Menschen beschäftigen sich gerade viel, auch seiner Szene habe ich das Gefühl, also auch ob es in antifaschistischen Kreisen ist oder vielleicht auch in der Klimaszene bezüglich Prepping, also das heißt, wie können wir Sachen irgendwie solidarisch, Ressourcen irgendwie sammeln, ob es jetzt Wasser ist oder auch andere Sachen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, gerade jetzt, wenn man überlegt, weltweit, was so gerade passiert, also abgesehen von diesen ganzen Kriegen und dem Faschismus und dem Rassismus, gibt es ja so gar kein, also von den ganzen Staaten überhaupt gar keine Initiative, wie, also auch kein Nachdenken darüber, wie wir zum Beispiel mit Wasser und mit Trinkwasser speziell vernünftig umgehen und da wirklich solidarisch. Also wenn wir darüber nachdenken, was ist mit dem Kontinent Afrika, mit den Menschen vor Ort. Einerseits wollen wir die Grenzen dicht haben, wollen hier keine Menschen haben, aber dann wiederum werden diese Menschen in Zukunft immer verstärkt, jetzt passiert das ja schon, verhungern, verdursten und es wird immer schlimmer. Es gibt Wasserkämpfe vor Ort ja schon. Die Menschen müssen sehr viel Geld ausgeben für Wasser. Da sind wir dann auch wieder bei Nestle, wie du eben schon erwähnt hattest. Mich würde aber auch so ein bisschen interessieren, wie habt ihr euch damit beschäftigt jetzt für die Zukunft bezüglich Prepping, weil vielleicht jetzt auch demnächst nochmal eine extra Folge dazu kommt und weil das einfach so gerade ein Riesenthema ist. Tatsche Müller spricht davon, erzählt, berichtet, es wird jetzt Zeit, wir müssen irgendwie überlegen, wie wir hier und jetzt uns gegenseitig solidarisch unterstützen und ja, wie können wir Wasser, Trinkwasser retten, sagen wir es mal so, für uns solidarisch?
Ja, was man da auf jeden Fall zuerst, was ich da zuerst sagen möchte, ist natürlich, dass die Wasserkrise auch eine Verteilungskrise ist und dass unsere Lösung oder unsere Zielvorstellung natürlich auch anhand von einer solidarischen, gerechten Verteilung des Wassers laufen muss. Und wir halt gerade in allen lokalen Kämpfen sehen, wie halt die wie halt Konzerne mit ihren Profitinteressen bevorzugt werden in der Wasserverteilung gegenüber den Menschen, die es nun mal zum Überleben brauchen. Und da ist natürlich eine Perspektive, die es von uns geben kann, eine Vergesellschaftung von Wasser, gegen Privatisierung auch einfach mal von Wasser zu kämpfen, weil das auch immer wieder Thema wird. In Berlin gab es ja da schon auch mal Pläne und dann hat sich der Berliner Wassertisch da ganz stark gegen eingesetzt und irgendwie eine Rekommunalisierung bewirkt. Genau. Und Wasserprivatisierung hat halt katastrophale Folgen, marode Infrastruktur, irgendwie steigende Preise für die VerbraucherInnen, genau, und das ist sozusagen ja nur für die Leute, die so eine funktionierende Wasserstruktur bis jetzt auch haben. Heute hatten wir es auch in dem Einstiegsvortrag schon, dass natürlich je nach Region, wer jetzt in irgendwie im Westeuropa nahezu 100% irgendwie Wasserzugang haben, aber wenn man sich sonst viele Teile des globalen Südens anschaut, dort die wenigsten Prozent halt einen zuverlässigen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und auch dort natürlich so Unterschiede gibt in zu ländlichen, städtischen Bereichen, zu irgendwie in den Schichten. Und dass so eine soziale Gerechtigkeit da auf jeden Fall unser erster Punkt sein muss, wenn wir uns die Wasserverteilung anschauen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, was ja irgendwie in so dieser vielleicht jetzt anfangenden Kollapsbewegung oder den Ideen dazu ja viel Thema ist, dass wir halt erkennen müssen, dass die Klimakrise schon real ist. Die Klimakrise ist da und wir erleben sie ganz klar und das sagen wir natürlich auch. Die Wasserkrisen sind auch ganz real. Die Leute sind davon stark betroffen. Können sie auch direkt, ich würde sagen, wenn man sich so Wasserkrisen überlegt, kann wahrscheinlich jeder damit auch direkt schon was anfangen und ob es jetzt irgendwie halt so Fluten sind oder Extremwetterereignisse und das dort haltenden irgendwie, ich glaube, Prepping ist jetzt nicht unsere Antwort, sondern eher so, wie können wir uns solidarisch auf eine Zukunft, in der Klimafolgen ganz real bei den Leuten spürbar sind, vorbereiten, indem wir zum Beispiel sowas wie eine solidarische Katastrophenhilfe etablieren, indem wir in den Momenten, wo es brennt, wo es Überflutungen gibt, natürlich reingehen und die Leute unterstützen. Und indem wir aber nicht nur, wenn die Katastrophe da ist, unterstützen, sondern auch schon vorher uns halt überlegen, in die Kämpfe mit reingehen, das Thema um, jetzt bei Wasserkrisen, das Thema um Wasser halt stark zu machen und zu sagen, wenn ihr hier diesem Konzern so viel Wasser gebt und den Konzern dieses Wasser so verschmutzen lässt, dann ist das klar, dass das in ein paar Jahren schon eine extreme Katastrophe geben wird. Und da halt so Ansiedlung von Großprojekten kritisch zu hinterfragen und eine Bewegung dazu aufzubauen, aber auch, was jetzt irgendwie einen Städtebau angeht, dort kritisch zu intervenieren und irgendwie auf diese Klimafolgen und die Wasserkrise jetzt massiv einen Blick zu haben und zu sagen, es gibt aber Anpassungsmöglichkeiten und wir können eine solidarische Katastrophenhilfe dann auch vor Ort aufstellen und wir müssen aber jetzt auch schon vorher schauen, bevor die Katastrophe an jedem Ort ist, diese Klimaanpassungen halt mit zu realisieren.
Ja, also vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, beim Prepping nochmal kurz zu bleiben. Also ich habe halt auch ein bisschen darüber nachgedacht, also ich habe mich, glaube ich, letztes Jahr mal ein bisschen mit diesem Katastrophenschutzheftchen auseinandergesetzt. Also was man eigentlich selber bei so Katastrophen, schlimmeren irgendwie eigentlich, was wir alle zu Hause haben sollten. Und dann werden so und so viel Liter Trinkwasser aufgezählt und. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, das hat ja gar keinen, keiner hat sowas zu Hause oder auch so einen Schutzbunker oder whatever was. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt langsam irgendwie in der Szene, egal wo, auch solidarisch, auch abgesehen von diesen ganzen Enteignen und dieser Privatisierung dieser ganzen großen Konzerne von Wasser, dass man trotzdem zusätzlich vielleicht versuchen muss, vielleicht selber Trinkwasser oder Trinkbrunnen, frage ich mich, ob man die kaufen müsste selber irgendwie und die dann solidarisch zu nutzen. Plus, ob es auch Sinn macht, dass man selbst dafür sorgt, dass man, wie in diesem Katastrophenheftchen, dass man selber Trinkwasser irgendwo versteckt oder für irgendwelche schweren Zeiten selber für sich im Keller lagert, ich weiß nicht, und dann solidarisch verteilt. Das sind so Sachen, die ich mir so gerade die ganze Zeit stelle, ob sowas halt auch Sinn macht. Ja, was denkst du dazu? Oder möchtest du noch was hinzufügen?
Ich wollte es nur ein bisschen bebildern. Also ich glaube, letztes Jahr, war es schon 2 Jahre her, hat in Köln, gab es auch einen sehr heißen Sommer und dann wurde der Hitzeschutzplan der Stadt Köln quasi vorgestellt. Der bestand hauptsächlich darin, dass man ein paar Brunnen angemacht hat und eine kölsche Band, muss natürlich sein, eine Liederband hat man trällern lassen, man sollte ein bisschen Wasser trinken. Alles bebildert natürlich mit einem Eigenheim und weißen Personen, die quasi auch kein Problem haben, jetzt an Wasser zu kommen. Und ich glaube, darauf zielt das auch so ein bisschen, dass so Hitzeschutzpläne zwar angefangen werden, aber das, was dann so in Realita bisher vorliegt, doch sehr überschaubar ist. Und insofern, ob das ein Anknüpfungspunkt ist oder eine Lücke, whatever.
Ich fange mal mit dem Bodenkaufen an. Also wir stellen uns ganz klar gegen Wasserprivatisierung. Ich glaube, dass irgendwie Wasser in kommunaler Hand liegt, das ist was, was wir versuchen können, in Zukunft demokratischer zu kontrollieren und uns gegen solche Konzerne wie auch Coca-Cola, die dann halt mit Vio, dieser Marke, halt Trinkwasser abzapfen zu einem Spottpreis und dann halt profitorientiert verkaufen als Mineralwasser. Ich würde sagen, das sind das sind große Probleme, die wir halt sehen, und da so einer Privatisierung was entgegenzusetzen. Und dann auf so einer persönlichen Ebene, ja, ist es, glaube ich, mega wichtig, sich irgendwie anzuschauen, so, wem ist denn so eine Katastrophenvorbereitung überhaupt auch möglich und wem nicht. Also wenn wir eine Katastrophe haben, ich meine, wir haben es ja auch schon bei der Corona-Pandemie gesehen, wie das halt auch Leute so ganz, ganz unterschiedlich treffen kann, wie viel Platz die Leute zu Hause haben, wie viele Ressourcen sie zur Verfügung haben. Und ich glaube, das werden wir in zukünftigen Katastrophenereignissen nämlich auch sehen, wenn irgendwie eine Flutwelle kommt und irgendwie deine Wohnung, dein Haus, was immer zerstört. Wen trifft es dann wirklich? Es trifft nämlich nicht alle gleich. So, kannst du dir das leisten, dann dein Haus wieder aufzubauen, oder hast du eh ein zweites Haus irgendwo anders und zischt dann ab? Oder ist dann halt wirklich deine ganze Existenz damit bedroht oder auch zerstört? Und ich glaube, das sind auch Punkte, die wir als linke Bewegung halt ganz stark mal reinbringen müssen und zu sagen, die Klimakrise und die Wasserkrisen, die treffen uns nicht alle gleich. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir auf eine Verteilungsfrage schauen. Das ist das, wenn wir auf eine soziale Gerechtigkeit schauen, dass sowas oft in Plänen nicht ausreichend mitgedacht wird. Und dass das aber unsere solidarische Praxis halt mit beinhalten muss.
Ich danke dir. Vielleicht zum Abschluss jetzt langsam zu kommen, wegen der Zeit, weil ja auch gleich wieder Veranstaltungen stattfinden. Was denkst du, also jetzt, was ist so die Zukunft? Wie geht es jetzt weiter aktuell im Bereich Klima und Wasser für die Kämpfe? Hast du da gerade starke Hoffnung oder bist du da auf einer, ja, also ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Hast du eine Hoffnung, dass es vielleicht auch ein bisschen in so eine Richtung geht, wie zum Beispiel in Frankreich, diese Kämpfe, also ich war letztes Jahr da und ich fand das sehr motivierend und sehr stärkend, wie die immer wieder in diesen Demonstrationen mit Musik und so weiter immer wieder die Leute motiviert haben mit Better Ciao und so weiter. Was mir manchmal so ein bisschen hier fehlt in diesen Kämpfen, auch so ein bisschen das Autonome fehlt mir dann so zwischendurch. Und ja, was denkst du? Wo werden wir alle hinziehen? Also wo wird die Bewegung hingehen?
Ich glaube, dass solche Orte wie eben diese Wasserkonferenz schon mal ein sehr wichtiger Anknüpfungsort sind, wo wir uns vernetzen können, wo wir die unterschiedlichen Kämpfe lernen können, wo wir natürlich aber auch Leerstellen sehen, ganz klar, von wer ist jetzt hier gerade mit vertreten, welche Kämpfe werden vertreten, haben wir es geschafft, irgendwie auch eine globale Bewegung schon auch mit darzustellen, und genau, wer ist sozusagen auch wirklich hier angekommen bei der Konferenz. Und ich hoffe aber sehr stark, dass wir daraus halt ziehen werden, diese Leerstellen zu sehen, zu erkennen, zu bearbeiten und aber auch eine Kraft rausziehen werden. Gerade am Sonntag haben wir auf jeden Fall nochmal Panels, wo wir so gemeinsam in eine Diskussion gehen und uns auch anschauen können, was gibt es denn für zukünftige Zusammenkünfte, für zukünftige Kämpfe, für zukünftige Aktionen. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass auch zu Tesla es in absehbarer Zukunft nochmal gemeinsame Proteste geben wird, die wir auch wo wir mit Leuten in Kontakt sind, die da versuchen, in Deutschland was zu aufzubauen, was irgendwie ähnlich ist wie in den USA. Und aber auch wird es, es gibt Vernetzungen zu landwirtschaftlicher Bewegung, dazu wird es eine Radtour geben. Es gibt im Mai das Weser-Camp in der Nähe von Brake, wo auch zum einen die Flussläufe thematisiert werden, Überflutungsgebiete thematisiert werden, aber auch zum Beispiel der Futtermittelhafen thematisiert wird. Also ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die ich alle persönlich ultra spannend finde, und deswegen bin ich so motiviert, auch in dieses Wasserthema reinzugehen, weil es einfach so eine starke Bedeutung hat, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ich hoffe, dass sich ganz viele andere Leute auch dafür motivieren lassen und auch diese Kraft des Wassers für sich persönlich mitnehmen können und darin halt auch so eine Zukunft sehen können von einer Lebensgrundlage, die uns Wasser bietet, zu einer kämpferischen Kraft, die uns Wasser bietet, zu einer Vernetzung, die uns Wasser bietet und dort weiterhin zusammenzukommen. Das ist auf jeden Fall meine große Hoffnung.
Ja, und damit die Leute euch auch finden, musst du noch verraten, wo gibt es die Infos?
Genau, also ich bin vom Bündnis Tesla den Hahn am Drehen jetzt. Also wenn ihr das genauso in die Suchmaschine eingibt, dann werdet ihr auf unserer Webseite, ich glaube die heißt irgendwie T den Hahn abdrehen oder so. Und wir haben auch Instagram und wir haben auch einen Telegram-Channel, das sollte sich alles finden lassen. Und die Konferenz hat natürlich auch eigene Kanäle, wo ihr dann auch noch die anderen wichtigen Kämpfe, die hier auch noch thematisiert werden und auch, glaube ich, noch gleich gestreamt werden, sehen werde. Das ist, findet ihr auch unter Wasserkonferenz einfach im Internet und der Account dazu auf Instagram ist gleich water.justice.now. Ja, so viel von mir.
Super, vielen lieben Dank und dann wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte mich auch nur bedanken. Und euch allen noch viel Spaß jetzt weiterhin.
Ja, dann gehen wir auf Musik, ne?